Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Ja, man konnte total gut sehen, ab dem Zeitpunkt, wo wir die Gebäude neu verputzen lassen haben und auch angestrichen haben, ging so eine kleine Renovierungswelle durch Kössern und es gab Dutzende Häuser, die dann auf einmal auch mit angepinselt wurden.
Diesen Blick in die Zukunft, den hatte man lange Zeit nicht. Wenn alles zerfällt, dann haben sie keinen positiven Blick. Woher soll der denn kommen?
Die Kommune ist ja die kleinste Zelle der Demokratie. Da beginnt es ja. Und wenn ich Menschen nichts mehr bieten kann, wo man sich treffen kann, wo man auch mal kontrovers diskutieren kann und auch muss, dann heißt das natürlich auch Abbau der Demokratie. Und das ist gefährlich für uns.
Das Objekt hat uns gefunden, nicht wir das Objekt. Also sie müssen den Großteil ihrer Lebenszeit in das Objekt investieren, und sonst wären sie unglücklich. Zu meinen, man wischt ein bisschen aus und dann stellt man schöne Gartenmöbel in irgendeine Ecke, wo man den Rasen mäht, da werden sie am Ende frustriert. Also der Weg muss begangen werden.
Die Stadt schrumpft, Menschen gehen weg und die Menschen, die bleiben, fragen sich, was ist denn eigentlich passiert? Und die Vision ist, dem Schrumpfen eine Perspektive entgegenzustellen.
Seit über 20 Jahren berichte ich aus den neuen Bundesländern, von der Ostsee bis ins Erzgebirge. Oft ging es um Neonazis, Wutbürger oder um den typischen Miesepeter. Oder aber um jene, die auf verlorenen Posten gegen all das ankämpfen. Dabei habe ich Bürgermeister getroffen, die kaum mehr sind als Konkursverwalter ihrer Kommunen. Und habe Dörfer gesehen, in denen nicht mal mehr ein Linienbus hält. Doch inzwischen spürt man mancherorts eine neue Aufbruchstimmung. Vielleicht noch keine Trendwende, aber es gibt sie, die Anpacker und Mutmacher. Diejenigen, die nicht abhauen, sondern die dableiben. Und mit Mut und viel Engagement versuchen, ihre Orte wieder lebenswert zu machen. Nicht immer sind es die lautesten, aber ich habe sie gesucht und gefunden. An 5 Orten in den 5 nicht mehr so ganz neuen Ländern. Von wegen Landflucht, ostdeutsche Orte mit Zukunft. Zum Wochenendjournal begrüßt sie Thilo Schmidt.
Im Pürsnacker wird nachgesagt, dass er als Pessimist auf die Welt kommt. Da ist auch ein bisschen was dran. Es gibt da so einen lustigen Ausspruch, dort müssen wir gar nicht erst hinfahren. Da gibt es einmal keine Parkplätze. Das verdeutlicht so in etwa, wie so die Grundstimmung des, zumindest des älteren Pürsnackers ist.
Also die Parkplätze sind ein Sinnbild für...
Das sind Sinnbild wie, ja, es geht einmal schief, so nach dem Motto. Also denkt erstmal negativ. Das hat den Vorteil, in aller Regel wird man dann positiv überrascht.
Hartmut Bergner, Anfang 70, Stadt- und Museumsführer, zeigt mir sein Pößneck in der Nähe von Jena in Thüringen. Zeigt mir den Marktplatz und das spätgotische Rathaus mit der filigranen Freitreppe aus dem 15. Jahrhundert. Und das Stadtmuseum, eine Straße weiter, ein modernes Museum in einem uralten Gebäude. Viele der mittelalterlichen Stadthäuser sind restauriert, die Stadt wirkt freundlich. Pößneck wurde durch Tuchmacher und Ledergerber groß. Backsteinerne Industriebauten und Schornsteine prägten die Stadt, davon ist heute kaum noch etwas zu sehen. Kurz nach der Wende machte das ehemalige Kombinat Roter Süm die Pforten dicht, der führende Wälzlagerproduzent der DDR. 1000 Mitarbeiter wurden entlassen.
Also für alle Beschäftigten dort war das eine harte Zeit. Ja, ich will nicht sagen, dass sie dran zerbrochen sind, aber es gab wirklich viele, die arbeitslos geworden sind, keine Arbeit wiedergefunden haben. Und ja, der Hintergrund bei Roter Süm war, dass das der Kugelfischer aus Schweinfurt aufgekauft hat, aber nur mit der Zielstellung A, die Konkurrenz loszuwerden und B, um die guten Maschinen rauszuholen.
Hartmut Bergner, der 40 Jahre als Polizist in Pößneck gearbeitet hat, erlebte den Abstieg seiner Stadt, der so typisch war für diese Zeit. Dann ersteigerten auch noch Neonazis unter einer Tarnfirma das Schützenhaus, eine historische Veranstaltungshalle.
Und dann hatten wir etwa 5 Jahre lang in Anführungsstrichen Spaß mit Neonazis, die hier Aufmärsche veranstaltet haben.
Hatten Sie da auch als Polizist mit zu tun?
Ja, wir hatten ja ständig damit zu tun. Solange wie die hier waren, hatten wir ständig Einsätze und mehr als uns lieb war.
Die Stadt wehrte sich. Mit einem juristischen Kniff konnte sie sich der von Neonazis eingesetzten Tarnfirma entledigen und wurde 2011 selbst Eigentümerin des Schützenhauses. Heute ist das mittlerweile sanierte Schützenhaus ein angesagter Veranstaltungsort. Als nächstes soll Heino auftreten. Die Stadt Pößneck hat in den letzten Jahrzehnten verschiedene historische Gebäude gekauft und tut dies immer noch. Bauamtsleiter Frank Bachmann will mir eines dieser Gebäude zeigen. Er sucht noch nach dem richtigen Schlüssel.
So, das ist zum Beispiel ein Gebäudekomplex, also wo man noch wirklich einen langen Atem braucht. Das bearbeiten wir gerade. Wenn es am Ende durch ist, nur die Oberinstandsitzung, sind hier ungefähr 3,5 Millionen Euro drin. In diesem Bestand. Und da ist es nicht fertig, da ist es nur Oberinstand gesetzt. In dem steckt schon 500.000. Hier stecken wir aber locker, weil das gehört dazu, weil das die sich den Innenhof teilen. Hier werden wir mindestens noch mal 1,5 Millionen investieren.
Nach 1990 stand jedes zweite Haus in der Altstadt leer. Bei manchen Häusern, sagt Bachmann, die im Erdgeschoss noch bewohnt waren, wuchsen Bäume aus dem Dach. Viele Gebäude waren scheinbar nicht mehr zu retten. Doch dann fassten sie Mut in Pößneck. Die Stadt kaufte viele der heruntergekommenen Häuser, um sie selbst instand zu setzen. Hätte sie das nicht getan, würde es die historische Innenstadt heute so nicht mehr geben.
Welcher private Investor, gell, würde für eine Oberinstandsetzung von so einem Gebäude 3,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen, unter denkmalpflegerischen Rahmenbedingungen, mit Restauratoren, mit allem, was dazu gehört? Und vor allen Dingen, hat ein privater Investor die Zeit, sowas über 5 Jahre und länger zu bauen? Das kann eigentlich nur die öffentliche Hand, wenn sie sich das auf die Fahnen schreibt, weil ansonsten sind diese Häuser verloren.
Also hier, sind das Lehmdecken?
Das sind Lehmdecken. Das ist wirklich der Bestand, eben, den wir hier vorgefunden haben, der tatsächlich aus dem 16., 17. Jahrhundert ist. Und das ist natürlich schon etwas Besonderes. Ja.
Wenn man sowas abreißen muss, blutet einem das Herz, oder?
Das Problem ist, man kann das nicht abreißen. Es entsteht ja nichts Neues. In unseren Lagen entsteht nichts Neues. Und wie schon gesagt, das Schlimme, was passiert ist, es geht so viel Identität verloren. Also es sind ja nicht nur Häuser, es ist ja auch das Bild, das Heimat schafft. Ja.
Mehrere Dutzend Häuser hat die Stadt mittlerweile gekauft. Sie werden restauriert und bis auf den Innenausbau instand gesetzt, inklusive Fassade. Anschließend werden sie an Investoren verkauft, die den Innenausbau machen und die Wohnungen vermieten. In diesem jahrhundertealten Haus fällt das Licht von 2 Seiten durch die neuen Fenster. Die Lehmdecke liegt offen, das alte Parkett knarzt.
Als wir das übernommen haben, waren hier ganz viele kleine Räume. Diesen Eindruck konnte man gar nicht entwickeln, weil hier, ich glaube, das waren 5 Räume. Zum Teil nicht belichtet. Und jetzt kriegt man vermutlich schon mal ein Gefühl, dass man das Ganze entwickeln kann und auch wie.
Also man muss ja so eine Wohnung sich irgendwie hier rein vorstellen mit einem Bad. Also
ich glaube wirklich, dass jetzt die Wohnung rein vorstellen, das ist eigentlich, ich sag mal, relativ einfach. Hier hat man die Probleme, dass die Raumhöhen einfach nicht den üblichen Rahmenbedingungen entsprechen. Also das wären wirklich Liebhaberwohnungen hier. Die Wände werden noch nie gerade sein, der Fußboden wird nie gerade sein. Man wird hier mit vielen Kompromissen leben müssen, aber es wird ein sehr besonderes Wohnen sein. Gell?
Die Stadt verkauft den Investoren die Häuser zu einem Preis, der es denen ermöglicht, für 10 bis 12 Euro pro Quadratmeter zu vermieten. Denn mehr, sagt Bauamtsleiter Bachmann, werden in Pößneck nicht bezahlt. Trotz Wohnungsbauförderung zahlt die Stadt bei jedem Haus drauf. Die Alternative wäre gewesen Abriss und ein Verlust der historischen Innenstadt.
Das wäre ja dann die Konsequenz. Und das ist aber zum Beispiel das, was Pößneck überwinden konnte, aber eben eigentlich nur durch Eigenleistung. Die Stadt hat das überwunden, nicht weil irgendeiner kam und die Stadt gerettet hat, ein Investor oder sonstiges, sondern die Stadt hat gesagt, wir machen es selbst.
Es ist ein Kraftakt und was sie hier tun in Pößneck ist ziemlich einmalig in Deutschland.
Im Nachgang betrachtet war es gut, nicht zu wissen, was auf uns zukommt, als wir angefangen haben. Weil sie, wenn sie sind 20 Jahre aktiv und sie rennen eigentlich die ganze Zeit, gell, und haben eigentlich immer das Gefühl, sie rennen der Geschichte hinterher. Aber irgendwann haben sie komischerweise den Punkt, wo dann gucken sie hoch und dann denken, eigentlich haben wir es doch gut hingekriegt.
Die Leute, die es in der Innenstadt sehen, seitdem das hier so aussieht, wie es jetzt aussieht, im Vergleich zu früher, sind die freundlicher, lächeln die mehr, sind die besser drauf? Ist das sonniger hier?
Ich glaube schon, dass die positive Entwicklung der Stadt sich positiv auf die Menschen auswirkt. Das glaube ich schon. Ich sehe jeden Mittag, wenn ich in die Mittagspause gehe, Menschen, die in der breiten Straße also auf den Bänken sitzen und einen Kaffee trinken und einfach reden und erzählen. So stellt man sich ja Stadt vor, Leben in der Stadt. Diesen Blick in die Zukunft, den hatte man lange Zeit nicht. Wenn alles zerfällt, dann haben sie keinen positiven Blick. Woher soll der denn kommen?
Stadt- und Museumsführer Hartmut Bergner wohnt noch immer in dem Haus, in dem er vor über 70 Jahren geboren wurde. Die landläufige Meinung über die miesepetrigen Pößnecker gilt für ihn übrigens nicht.
Ich bin mehr für das Anpacken, mehr für das Machen wie fürs Reden, weil ich der Meinung bin, Reden bringt mir zu wenig. Es gibt auch hier die, die von der Couch runter alles kritisieren und alles schlecht reden. Wer sucht, findet. Da findet Schlechtes und findet auch Gutes. Ich kann mit denen, die das Schlechte suchen, nicht viel anfangen.
Bernit, südwestlich von Rostock. Landhäuser und Bauernhöfe säumen eine schnurgerade Dorfstraße, deren Enden nicht auszumachen sind. Bürgermeisterin Birgit Zarschka steht vor dem Dorfladen. Den gibt es, weil sich die Bernitter zusammengetan haben.
Also das ist jetzt so das Zentrum mehr oder weniger. Was ist das? Straßendorf, das ist ja irre lang, Kilometer lang.
Ja, das ist die Mitte hier.
Die Mitte von wie viel Kilometern?
Von Bernit, von 6, also 5,9.
Dieses Dorf ist 5,9 Kilometer lang.
Das ist das längste Dorf in Mecklenburg.
Nein, echt?
Doch.
Aber nur 100 Meter breit oder so, ne?
Ja, weil wir haben ja nur einmal hier die Straße rein, da und nur noch mal ein kleines Stück. Also ein reines Straßendorf, ja.
Fühlen sich die Menschen wohl hier?
Also ich würde sagen, ja. Weil wir sind ein Dorf mit einer kompletten Infrastruktur. Das war ganz lieb. Hier hat mal einer gesagt, da waren tatsächlich auch die Medien hier. Er hat gesagt, wenn wir noch eine Tankstelle hätten, wären wir eine Stadt. Ganz witzig. Ja, weil wir haben alles. Ne? Wir haben den Hausarzt, wir haben den Zahnarzt, wir haben hier die Versorgung mit dem Dorfladen, wir haben Krippe-Kita, wir haben eine regionale Schule. Wir bauen noch eine Grundschule neu, weil wir immer noch wachsende Zahlen haben, entgegen dem Trend. Zuzug von vielen jungen Familien tatsächlich haben. Und da muss man ja ganz ehrlich sagen, wir sind ja nur logistisch 20, 25 Minuten bis zur Ostseeküste. Ich bin in 20 Minuten in Rostock. Wir haben die Infrastruktur und die Anbindung am Ende.
Und ein Hahn, der kräht.
Davon haben wir mehrere. Hat er gehört, er antwortet gleich.
In Scharen haben die Menschen in den letzten Jahrzehnten den Osten verlassen, vor allem die ländlichen Gebiete. Und mit den Menschen verschwanden die Kitas, die Ärzte, die Schulen und alles andere, das die Orte lebenswert machte.
Und dadurch sind viele Dörfer auch, die sind einfach alleingelassen, sind überaltert und es gab auch kein Entwicklungspotenzial mehr. Und das ist am Ende für die, die zurückgeblieben sind, schwer, weil dadurch ist ja auch das ganze Soziale weggefallen. Das brauchte ja ganz, ganz viele Jahre, um das wieder aufzubauen. Das kann ich aber nur machen, wenn es dort Menschen gibt. Am Ende ist es ja ein Kreislauf.
Wie überall im Osten musste auch Bernit mit anderen Gemeinden fusionieren, um überhaupt zu funktionieren. Im Jahr 2000 schlossen sich 5 Nachbarorte der Gemeinde Bernit an, weil auch hier die Menschen weniger wurden.
Die Gemeinde Bernit besteht ja jetzt aus 5 ehemaligen Gemeinden. Aber zu Beginn, als die Fusion war, 2010, da haben wir noch knappe 2000 Einwohner gehabt. Es ist immer weiter runtergegangen. Als ich gewählt wurde 2014, hatten wir noch knappe 1500 Einwohner. Und wir sind aber wieder steigend. Das heißt, wir sind über 1750. Also wir sind tatsächlich immer noch wachsend.
Und das liegt vielleicht auch am Dorfladen, den es seit 2016 gibt. Heute ist Kaffeeklatsch wie jeden Monat. Es gibt Kaffee und Kuchen, alle Tische sind besetzt. 4 junge Frauen spielen alte Lieder. Andrea Bold, Vorständin der Dorfladengenossenschaft, zeigt das Sortiment. Eigentlich gibt es alles, was man braucht. Getränke, Waschmittel, Konservendosen.
Und ansonsten, so ich sehe Kekse, Chips, Pralinen,
Ja, also wir haben
Getränke.
Ganz normales Angebot wie im Supermarkt. und aber immer noch mit regionalen Sachen untermalt sozusagen.
Ja.
Dass man auch einen Grund hat, herzukommen. Und man kriegt auch immer einen Schnack mit. Also ein gutes Wort.
Ich glaube, das ist so der eigentliche Sinn auch von so einem
genau,
Laden.
Genau, ne? Genau, ja.
Einmal noch kurz hier, ich sehe hier sind auch so selbstgemachte Sachen, oder?
Ja, wir kochen so Janke ein, wenn zum Beispiel Wurst übrig bleibt oder ja, überhaupt so Sachen. Wir kochen ja jeden Tag Mittag. Ein Mittagsgericht gibt es jeden Tag. Und unsere Köchin, die ist sehr kreativ und macht dann aus den Resten auch noch was.
Das heißt, Sie haben wie viele Angestellte hier?
Mittlerweile sind es 6. Also sie sind alle nicht Vollzeit. Also 6 Stunden ist das Maximum so, weil man ist auch hier sehr eingespannt im Laden. Durch dieses ständig mit allen kommunizieren und sich um alles kümmern, dann reichen 6 Stunden auch. Und dann gibt es so 5 Stunden, 4 Stunden.
Wie ist das hier, wenn die Leute mittags zusammenkommen? Haben die darauf so ein bisschen gewartet, dass im Dorf sowas mal wieder gibt?
Zuerst, ja, da kamen auch ganz unterschiedliche Leute zusammen. Da saß der Bauer neben dem Zahnarzt und da kam noch ein Gast dazu. Dann kamen noch ein paar Gemeindearbeiter. Also da saß ganz bunt gemischt am Tisch. Und jetzt ist es eher so ein Anlaufpunkt von den ganzen fahrenden Handwerkern. Also die Tischler, Heizungsbauer, die Forstleute kommen ganz oft, weil die haben ja im Wald nichts, wo sie sich hinsetzen können und die kommen auch gerne. Also viele fahrende Handwerker, die hier mittags sitzen.
Aber auch das Dorf selber?
Auch das Dorf selber, viele holen es auch nach Hause, manche sind im Homeoffice, manche ältere Leute holen sich da ihre kleine Portion. Ja.
Es war ein Kraftakt. Nachdem 2013 der alte Konsum schließen musste, gründeten engagierte Bennette eine Genossenschaft. Sie bekamen eine Förderung der Landesregierung, aber die reichte nicht und so trieben sie die letzten fehlenden Tausender mit einer Crowdfunding-Kampagne ein und konnten ein kleines gemeindeeigenes Gebäude beziehen. Vom Lebensmitteleinzelhandel wussten sie allerdings nicht viel.
Das ist dann alles gewachsen. Da kamen die Leute und haben gesagt, oh, habt ihr nicht das noch oder das fehlt uns noch. Oder dann sind auch ein paar Sachen rausgeflogen, haben wir neue für gekauft. Also wir sind damit gewachsen. Wir haben auch das erste Sortiment, haben wir auch so nach unseren Interessen gekauft. Welche Zahnpasta nehmen wir, welchen Kaffee trinken wir und so weiter. Wir hatten dann zwar eine Beraterin von unserem Großhändler, aber das, was die gesagt hat, das haben wir nachher alles irgendwie, mussten wir leider irgendwie günstiger verkaufen, weil das niemand haben wollte. Also Dorfladen ist nicht gleich Supermarkt, ne? Das ist anders.
Der Laden kommt gut an in Bennett. Und Andrea Bolt und ihre Kolleginnen mussten sich ständig fragen lassen, ob sie nicht anbauen könnten. Erst winkten sie ab, dann legten sie doch ein zweites Mal los. Ein paar Jahre später warben sie wieder Fördermittel ein und auch die Gemeinde gab was dazu. Und seit 2024 gibt es einen noch größeren Dorfladen mit moderner Küche.
Wie hat sich denn das Dorf verändert seitdem?
Also ich glaube, sehr viele wollen auch hierher ziehen. Also wir sehen viele junge Leute, sehen neue Bauflächen, wo Menschen sich niederlassen wollen. Also die Schule ist da, der Kindergarten ist da. Zuerst hieß es ja auch, dass irgendwann die Schule nicht mehr sein wird. Nun ist es aber so, dass die Schule renoviert wurde und sogar noch eine neue Grundschule gebaut wird. Ich denke mal, sobald Leben ins Dorf kommt und alle so zusammenhalten, dann wollen die Leute auch herziehen.
Auch ein kirchennaher Verein mischt mit im Dorf, organisiert Theateraufführungen und Konzerte. Es ist wichtig, die Menschen zusammenzubringen, sagt Birgit Zarschka, die sozialdemokratische Bürgermeisterin. Sie sorgt sich um den Verfall der politischen Kultur. Mit dem Dorfladen hält Bennett dagegen.
Weil am Ende ist es so, die Kommune ist ja die kleinste Zelle der Demokratie. Da beginnt es ja. Und wenn ich Menschen nichts mehr bieten kann, wo man sich treffen kann, wo man diskutieren kann, wo man auch mal kontrovers diskutieren kann und auch muss, dann heißt das natürlich auch Abbau der Demokratie. Und das ist gefährlich für uns. Ich glaube, einen einzigen Kaffeeklatsch habe ich versäumt, war sonst immer hier, weil das ist auch ein Punkt. Ich werde ja dann nicht angesprochen, weil heute Sonntag ist ein Kaffeeklatsch, sondern da wird auch mal gesagt, wo die Straßenlampe kaputt ist oder wo Schlaglöcher sind. Oder es werden mal Fragen gestellt, wie gehen bestimmte Projekte weiter, wie weit seid ihr im Haushalt, solche Sachen. Also deshalb, selbst beim Kaffeeklatsch im Dorfladen ist es am Ende ein Austausch und den brauchen wir. Und eigentlich brauchen wir den nicht nur einmal im Monat.
Wir hatten hier ein klein wenig ein doppeltes Problem. Der Halberstädter hatte über viele, viele Jahre, nachdem so der Wiederaufbau einigermaßen erreicht war, hatten wir hier das Problem, gefühlt waren wir oft Zweiter in der Stadt Halberstadt. Weil die Autobahn, die durch den Harz gebaut wurde, ging ein bisschen weiter an uns vorbei. Dann sind wie überall natürlich auch die Betriebe kaputt gegangen. Und dann hatte man hier zusätzlich noch das Problem, wir liegen ja hier kurz vor dem Harz. Wir sind ja Harzvorland. Und dann haben wir Nachbarstädte, da boomte dann auf einmal der Tourismus nach der Wende. Und hätte man hier auch gerne gehabt.
Also Sie meinen Quedlinburg zum Beispiel oder Wernigerode?
Genau, Quedlinburg, Wernigerode, da boomte dann auf einmal der Tourismus. Und das, was an wirtschaftlicher Stärke nach der Wende weggebrochen ist, konnte dort über Tourismus aufgefangen werden.
Halberstadt in Sachsen-Anhalt, einen Ticken weg von der Autobahn und einen Ticken weg vom Harz. Und das historische Zentrum wurde im Krieg fast vollständig zerstört. Vielleicht kürten beide deutschen Staaten Halberstadt auch deswegen schon im Frühjahr 1990 vor der deutschen Einheit zur Modellstadt für eine behutsame Stadterneuerung. Ich stehe mit Oberbürgermeister Daniel Zarata etwas abseits des Marktplatzes.
Ja, wir sind hier auf unserem breiten Weg. Das war zu Ostzeiten, war das die Einkaufsstraße schlechthin. Gibt es ja in vielen ostdeutschen Städten so einen Prestigeweg. Und als dann nach der Wende das ganz neue Stadtzentrum, das ursprünglich alte, wieder aufgebaut wurde, also rings ums Rathaus, ist eben diese Straße so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Leerstehende Geschäfte, matte Schaufenster. Hier laufen die Menschen nur durch. Die Halberstädter überlegten sich, was man tun kann in der breiten Straße, die tatsächlich breit ist. Breit genug, dass in der Mitte Kinder spielen könnten. Und so entsteht mitten auf der breiten Straße ein 200 Meter langer Spielplatz. Die ersten Spielgeräte werden schon aufgebaut.
Das ist eine Slackline, das hier vorne ist ja die Korbschaukel. Und das eigentliche Highlight, das sehen Sie jetzt noch nicht, das kommt da ganz vorne hin, wo noch die Plakate stehen. Da wird ein 6 Meter hohes Spielgerüst aufgestellt in Form unseres Hs. Also die Stadt Halberstadt hat ja einen Markenprozess durchlaufen und sich ein neues Logo gegeben, ein H. Und dieses H wird als Spielgerüst da vorne aufgestellt und bildet dann sozusagen Anfang oder Ende vom breiten Weg. Und das wird richtig genial, vor allen Dingen, weil es halt so groß ist.
Und freuen sich Ihre Töchter schon drauf?
Mit Sicherheit freuen die sich da schon drauf. Wir haben hier auch ganz in der Nähe noch eine Kita. Auch die sind schon ganz heiß. Und ich gehe davon aus, dass die Halberstädter, wir können hier mal zu dem Plakat gehen. Da ist genau aufgezeichnet, was es also alles geben wird. Hier ist so ein kleiner Pavillon, ganz interessant, mit Schachtischen drunter. Dann hat man einen Balancierbalken. Hier so ein Wasserspielbereich für die Kinder. Dann hier eine Ruhezone mit einer Hängematte noch drin, ein Trampolinbereich. Also da lässt sich schon eine ganze Menge machen zukünftig hier.
Das ist ganz schön mutig, ne, den Kindern so viel Raum zu geben. Und es ist ja auch eigentlich aber schön, aber es ist schon mutig. Waren da alle mit einverstanden?
Also es gab hier eine große Bürgerbeteiligung zum Thema breiter Weg. Wie könnte man das machen? Es gab die wildesten Ideen. Ich selber habe auch eine Idee eingebracht. Ich hätte hier einen Wald hingepflanzt in Gänze. Durchgesetzt hat sich jetzt das. Das ist auch gut so. Die Bedenken gibt es natürlich immer und überall. Aber wir können es ja nicht von Bedenken tragen lassen. Und am Ende geht es ja darum, dass wenn wir links und rechts in die Geschäfte wieder Leben bringen wollen, gerade auch mit guten, mit wertigen Geschäften, dann müssen wir für Traffic auf der Straße hier sorgen. Und das geht eben über Familien, über Kinder, über die Großeltern, die vielleicht mit ihren Kindern hier hingehen. Und es war der Wunsch der Halberstädter und ich bin der festen Überzeugung, das wird richtig gut.
In Halberstadt sterben mehr Menschen als geboren werden, sagt Christdemokrat Zarata. Hoffnung gibt, dass mittlerweile der Zuzug größer ist als der Wegzug. Damals, in den 90er Jahren, verließen Tausende die Stadt. Einer, der geblieben war, ist Steven Löper. Er betreibt eine Kaffeerösterei, 10 Minuten entfernt von der breiten Straße am Rande der Innenstadt. Die Rösttrommel steht mitten im Café.
Für mich ist das schon sehr spirituell, kann man sagen. Also ich liebe das ja. Wir rösten ja hier fast jeden Tag. Kommt immer darauf an, wie natürlich die Nachfrage ist, aber meistens so jeden Tag bis zu 6 Röstungen und ist nur ein kleiner Röster. Wir reden hier von einem kleinen 5-Kilo-Röster. Für mich ist das was ganz Besonderes.
Vor fast 20 Jahren hat Steven Löper seine Rösterei gegründet. Zu einem Zeitpunkt, als es nicht so richtig weiterging in Halberstadt, erfährt Steven Löper von einem Kaffeeröster in Hamburg, der sein Wissen in Seminaren weitergibt.
Bin ich dorthin gefahren und habe mir das angeguckt und habe Feuer gefangen und musste unbedingt dieses Rösten halt erlernen. Ne?
In Halberstadt hat man ja auch sehr, sehr gemerkt, so über die Jahrzehnte, ich sag mal, ein Verfall, ein bisschen eine Depression. Es gingen Arbeitsplätze weg, Gewohnheiten weg. Und dann kam ja so eine ganz neue Generation, die sozusagen was aufgebaut hat, die was angefangen hat, die sozusagen gesagt hat, das ist meine Stadt und hier will ich was draus machen. Wie ist das für Sie, ein Teil davon zu sein?
Ja, ganz wichtig. Also ich hatte ja auch die Möglichkeit gehabt, woanders hinzugehen und habe dann irgendwann gesagt, nein, Halberstadt. Vor allen Dingen hatte Halberstadt ja auch eine Tradition früher, vor Kriegszeiten noch, gab es ja hier eine Rösskultur. Diese Tradition gab es hier schon und da war für mich schon immer die Idee, natürlich hier dieses dann auch weiterzuführen.
Steven Löper merkte, wie viel Potenzial in seiner Stadt steckt und knüpfte an die lange Halberstädter Tradition des Kaffeeröstens an. Aber das weiß er auch, Tradition alleine reicht nicht.
Man muss sich immer irgendwie auch verändern und denke ich schon, dass das eher positiv werden kann. Aber da müssten dann halt auch alle mit helfen, dass das dann auch so in die Richtung geht. Ne?
Zurück in der Breitenstraße bei Oberbürgermeister Zarater. Der konnte 2023 eine sehr gute Nachricht verkünden, denn künftig kommen alle Ersatzteile für jeden Mercedes-Lastwagen aus Halberstadt in die ganze Welt.
Daimler Truck sind ja nicht nur die Mercedes-Lkw, sondern die haben ja mehrere Firmen überall auf der ganzen Welt. Und sämtliche Ersatzteile für diese Fahrzeuge kommen zukünftig aus Halberstadt, weil man hier das große Zentrallager gebaut hat. Das ist tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt für alle LKWs in diesem riesigen Konzern für die ganze Welt. Und für Halberstadt war das natürlich noch einmal mehr so ein erhebender Moment. Und an dem Tag, als es bekannt gegeben wurde, also einen Tag später, waren die Halberstädter alle einen halben Zentimeter größer, weil sie noch mehr wieder auf ihre Stadt stolz sein konnten, was man hier sehr gerne sein möchte.
Das Global Parts Center, so heißt das Zentrallager offiziell, wurde im letzten Sommer eröffnet. Ein riesiger Bau auf der grünen Wiese vor Halberstadt. Langfristig sollen 600 oder sogar noch mehr Menschen dort arbeiten. Da ist man mal nicht mehr Zweiter in Halberstadt.
Die kleinen Betriebe erzählen alle, das war so toll, mit Daimler zusammenzuarbeiten. Und Daimler erzählt überall rum, ey, wenn ihr mal einen richtig guten Maler, Gerüstbauer oder was weiß ich, dann nehmt die aus Halberstadt, mit denen haben wir echt gute Erfahrungen gemacht. Das war schon toll.
Ganz verwilderte Ecken, die haben wir mit Freunden und Bekannten und Familie haben wir mehrere Wochenenden zugebracht und quasi dieses Objekt erstmal wieder sichtbar gemacht. Ansonsten lag es ganz viele Jahre im Dornröschenschlaf.
Kössern in Sachsen, ein kleines Dorf, heute Ortsteil der Stadt Grimma. Auf einem Felssporn mit Blick auf die Mulde und ihre Auenwiesen tot das alte Rittergut. 2012 haben zwei Männer es gekauft, der eine Jörn Tobaben, hatte durch Immobiliengeschäfte reichlich Geld auf dem Konto. Und der andere, Benjamin Gorgas, war genauso fasziniert von dem verwunschenen Ort und kann Handwerkern. Mit des einen Geld und des anderen Fähigkeiten sanierten sie Gebäude um Gebäude, gestalteten den barocken Garten neu. Und manches andere, so legten sie eine Streuobstwiese in den Muldeauen an und gründeten eine Fachgruppe des Naturschutzbundes.
Hier vorne an der Ecke im ehemaligen Kuhstall haben wir ein kleines Schlosscafé wieder zum Leben erweckt vor einigen Jahren und haben am Wochenende geöffnet für die Fahrradfahrer, aber auch für die Wanderer oder für alle Leute, die Lust haben auf unsere Gartenwelt und was wir hier uns quasi haben einfallen lassen.
Und sie haben alles restauriert. Die ältesten Gebäudeteile sind aus dem 16. Jahrhundert. Im Herrenhaus sind die Wohnungen von Jörn Tobaben und Benjamin Gorgas. Drei weitere Wohnungen sind vermietet. Im ehemaligen Kuhstall, der zu DDR-Zeiten von der LPG genutzt wurde, sind neben dem Café zwei Säle für Veranstaltungen oder Hochzeiten. Zu DDR-Zeiten stand ein großer Teil des Gutes leer. Das Rittergut geriet in Vergessenheit in Kössern, sagt Benjamin Gorgas.
Ja, man konnte total gut sehen, ab dem Zeitpunkt, wo wir die Gebäude neu verputzen lassen haben und auch angestrichen haben, ging so eine kleine Renovierungswelle durch Kössern und es gab Dutzende Häuser, die dann auf einmal auch mit angepinselt wurden. Ob das jetzt auf uns zurückzuführen ist, da kann man Fragezeichen hinter machen, aber es ist uns zumindest aufgefallen und ist total wunderbar.
Im Barockgarten stehen Obelisken und Sandsteinfiguren, manches davon fanden Gorgas und Tobaben im Schutt. Was sie können, machen Tobaben und Gorgas selber. Gärtnern, reparieren, bauen.
Und dort unten an der Mauer zupfen siehst du auch den Jörn. Du siehst, so sehen wir eigentlich immer aus, in Arbeitsklamotten. Wenn er sich gleich zeigt, dort ist er.
Ich bin der Gärtner.
Ah, ach so, okay. Kriegen Sie auch Geld für das, was Sie da tun?
Pro bono. Gottes Dank.
Nicht mal Mindestlohn?
Nicht mal das. Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre.
Dann gehen wir nach unten unterhalb der Mauer, deren Bruchsteine sie nicht verfugt haben, damit Insekten darin Platz haben.
Sie brauchen Aufgaben im Leben, schöne Dinge. Deswegen ist Gartenarbeit, macht glücklich.
Aber jetzt muss ich mal fragen.
Das sind so ein bisschen meine Lebensweisheiten eines fast 60-jährigen Mannes.
Es ist ja nicht die Regel, dass jemand, der Millionen in so ein Ding steckt, die er selber verdient hat, sich dann am Wochenende noch hinstellt und den Garten selber macht.
Ne? Das stimmt. Das Projekt ist aber auch ganz anders angelegt. Ich habe im Grunde genommen ein neues Leben gesucht. Und das Objekt hat uns gefunden, nicht wir das Objekt. Das, also daran glaube ich mittlerweile ganz fest. Also Sie müssen den Großteil Ihrer Lebenszeit, zumindest am Wochenende, weil wir haben unter der Woche beide reguläre Jobs, müssen Sie in das Objekt investieren. Das fordert einfach seinen Tribut, sonst funktioniert es nicht. Und sonst wären Sie unglücklich. So, also zu meinen, man wischt ein bisschen aus und dann stellt man schöne Gartenmöbel in irgendeine Ecke, wo man den Rasen mäht, da werden sie am Ende frustrieren. Sie wollen ja auch den Erfolg und sie wollen, dass es wieder so wird, wie es mal war. Also der Weg muss begangen werden.
Zubaben und Gorgas haben das Rittergut in eine gemeinnützige Stiftung überführt, haben es also aus ihrem Privatbesitz abgegeben, weil sie finden, dass es nicht ihnen gehört, sondern der Allgemeinheit.
Wenn Sie so ein Ding kaufen, wissen Sie vorher, dass Sie damit kein Geld verdienen. Wenn Sie es richtig gut machen, schaffen Sie Kostendeckung. Aber das ist das Maximum.
Andersrum gefragt, wenn Sie nicht selber hier gärtnern würden und selber auch mal was mauern würden, dann wäre es auch nicht kostendeckend.
Dann wäre es in der Tat nicht kostendeckend. Wir könnten uns die Unterhaltungsreparaturen nicht leisten. Ich konnte vorher gar nichts. Ich bin ein reiner Schreibtischhengst.
Jetzt können Sie alles.
Also Herr Gorgas kann alles, ich kann vieles. Ich kann ihm aber überall behilflich sein. Und das ist auch schon eine Menge. Und am Ende kann ich garten und ich kann schön. Das ist ein guter Deal.
Ein paar Meter weiter am Fuß der Mauer unterhalb des Herrenhauses wartet die nächste große Aufgabe auf die beiden.
Und hier unten kommt das Wasser munter aus der Wand. Und das ist Kackwasser, oben aus unserer vollbiologischen Kleinkläranlage. Und das, was Sie hier sehen, ist das Entwässerungsrohr, also der aufgereinigten Abwässer, was dann hier in den Bach geht, so machen es alle. Das ist auch vollkommen in Ordnung, anders geht es gar nicht. Das Wasser muss ja am Ende irgendwo hin.
Und da ist jetzt innerhalb in der Mauer ein Rohr kaputt?
Oder? In der Mauer haben wir hier eine Fehlstelle, was bedeutet, dass im unteren Teil der Mauer, das sind gute 2 Meter, wir die Mauer öffnen müssen von unten. Und das ist wirklich Sträflingsarbeit.
Der Garten steht den Kössernen immer offen und Radtouristen, die auf dem Mulderadweg unterwegs sind.
Ich würde sagen, wir gehen noch mal hier hoch und dann gehen wir mal vor ins Jagdhaus, oder?
Kössern wird gerne als Dorf der Baumeister beschrieben. Das Rittergut ist zu wesentlichen Teilen das Werk derer zu Erdmannsdorf, einem alten sächsischen Adelsgeschlecht. Die Fassade des barocken Jagdhauses, 2 Straßen weiter, zu dem wir jetzt gehen, hat Matthäus Daniel Pöppelmann entworfen, der auch den Zwinger in Dresden erbaut hat. Am Jagdhaus wartet Roland Müller vom Dorfentwicklungs- und Kulturverein auf uns. Er kennt das Gebäude von klein auf.
Ich bin 73 in den Kindergarten gegangen, da habe ich noch die Gerüste oben stehen sehen, wie die Decke restauriert wurde. Das war der Trick der damaligen Zeit, man hat dieses Gebäude genutzt. Der Unterbereich war Kinderkrippe, hier das Büro war Gemeindeamt und oben die 3 Räume, das war Kindergarten. Durch diesen Trick konnte praktisch dieses Gebäude erhalten werden und erfuhr sozusagen dann die erste Sanierung.
Das Jagdhaus überlebte die DDR nur, weil es Gemeinderäte gab, die gute Argumente vortrugen. Dass man die Räume brauchte für Kindergarten und Büros. Und dann, Jahrzehnte später, mietete sich eine Dame im Rittergut ein und besuchte inkognito Konzerte im Jagdhaus. Später stellte sich heraus, die Dame war Gerda Tschira, Erbin des SAP-Gründers Klaus Tschira. Der Ort und das Engagement seiner Menschen hat sie offensichtlich so beeindruckt, dass sie mit ihrer Stiftung die jahrelange Sanierung und Restaurierung des Jagdhauses förderte. Mit wie viel Geld weiß hier niemand.
Das können wir nicht sagen, diese Zahlen sind geheim. Selbst als die Sanierung stattfand, wir wussten ja, wer hier ein- und ausgeht, durften wir nicht preisgeben, wer die Sanierung letztendlich finanziert und durchführt. Also die Summe ist nicht mal der Stadt Grimma bekannt, die hier geflossen ist. Und es fließt noch mehr Geld, denn es soll noch eine Umgestaltung des Gartens zum bestimmten Teil folgen.
Aber das muss schon ganz schön sehr viel Geld sein, ne?
Ja.
Das Jagdhaus gehört der Stadt Grimma, der Kulturverein betreibt es. und organisiert Jugend- und Integrationsprojekte, Liedermacherabende und Konzerte. Allein 40 im vergangenen Jahr.
Das fördert durchaus den Zusammenhalt der Gemeinde hier. Wer hier in den Kindergarten gegangen ist, für den hat es einen persönlichen Bezug, das Gebäude. Die Kösserner stehen hinter dem Haus. Sie wollen, dass das offen ist und offen bleibt. Und sie wollen es auch gerne zeigen. Die Rentner treffen sich hier von Kössern zum Beispiel. Es werden dann Picknicks veranstaltet im Garten. Also es wird sehr von der Gemeinde auch angenommen.
Das Haus ist jetzt leergezogen. Das ist ein Haus, was sehr weh tut, es wegzunehmen, weil es hat einen Aufzug, das wäre barrierefrei. Aber wenn man in den Stadtrückbau geht, dann stellt sich halt die Frage, ja, mache ich das an den Rändern oder mache ich das im Zentrum? Wo fange ich an? Und hier an der Mittelschleuse, das wurde vor einiger Zeit festgelegt, wie ich architektonisch, städtebaulich auch finde, richtig, hier halt abzureißen und nicht im Stadtzentrum.
Stanley Fools lässt Häuser abreißen. Fools ist Vorstand der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft.
Also es gäbe eine Alternative, man lässt die Häuser stehen und akzeptiert den Leerstand. Aber wir sind vorhin an so ein paar Häusern hier auch vorbeigefahren. Die Bevölkerung fährt dann eben an Ruinen vorbei, was eben auch was mit der Psyche macht.
Eisenhüttenstadt liegt ganz im Osten Brandenburgs, hinter der Oder ist Polen. Die Stadt entstand seit 1950 als sozialistische Planstadt, zusammen mit dem Eisenhüttenkombinat Ost. Stahlwerk und Stadt entstanden auf der grünen Wiese. Hütte, wie die Stadt oft verkürzt genannt wird, wuchs bis 1990 auf 53.000 Einwohner an. Heute sind es noch 23.000.
Man braucht eine Weile, um das zu verstehen. Und ich denke, wenn man Eisenhüttenstadt dann Stück für Stück begreift, dann erkennt man, dass die Stadt nur gewachsen ist seit der Gründung bis 2003. Also der Stadtrückbau beginnt 2003, aber eigentlich kann man sagen, irgendwie bis zum Mauerfall ist die Stadt eine einzige Erfolgsgeschichte. Und mit dem Mauerfall wird dann vieles von dem, was sehr, sehr gut war, schlecht. Zusammenwohnen, Sozialismus, Stahlproduktion, die sehr viel Umweltverschmutzung mit sich trägt. Also ganz viel von dem, was vorher gut war, wird auf einmal sehr kritisch hinterfragt. Die Stadt schrumpft, Menschen gehen weg und die Menschen, die bleiben, fragen sich, was ist denn eigentlich passiert?
Stanley Fools kommt ursprünglich aus dem Westen, leitet die Wohnungsbaugenossenschaft seit 3 Jahren. Er ist Architekt und vernichtet Wohnraum, notgedrungen. Und die Wohnungsbaugenossenschaft bekommt dafür sogar noch Fördergelder. Die Stadt hat sich halbiert seit 1990. Im Stahlwerk entfielen mehr als 10.000 Arbeitsplätze. Aber mit dem staatlich bezahlten Schrumpfen geben sie sich in Eisenhüttenstadt nicht zufrieden. Wenn die Stadt unter 20.000 Einwohner fällt, sagt Fools, wird es kritisch.
Die Vision ist, dem Schrumpfen eine Perspektive entgegenzustellen, das würde ich schon so sagen. Also es gibt Zählungen der Stadt aus dem letzten Jahr. Sie haben prognostiziert 400 Menschen weniger pro Jahr. Letztes Jahr waren es 396. Also kann man sagen, verdammt gute Prognose oder leider relativ nah dran. Trotzdem ist es aktuell noch so, dass wir, ich würde denken, wirtschaftlich auch alle miteinander 1-2 Jahre Zeit haben, um dieses Konzept und eine Idee dagegen zu entwickeln.
Und ich glaube, man darf auch dann so einen Kipppunkt nicht verpassen. Ne?
Das glaube ich auch. Mit Marco Henkel, wir sagen immer so scherzhaft, haben wir zu ihm halt gesagt, du bist jetzt der Bürgermeister, der entscheidet, ob man das Licht ausmacht oder nicht. Also ich glaube, dass die nächsten 8 Jahre relativ entscheidend wären, denn wenn es irgendwann unter die 20 kippt, ohne dass man eine Idee dagegen hat, dann wird diese Spirale höchstwahrscheinlich leider weiter runtergehen und dann gibt es irgendwann ein Zielbild, unter 15 oder so.
Marco Henkel ist seit Januar parteiloser Bürgermeister. Setzte sich, womit viele hier nicht gerechnet hatten, in der Stichwahl gegen den Kandidaten der AfD durch, der im ersten Wahlgang noch mit Abstand die meisten Stimmen hatte. Henkel ist Ureisenhüttenstädter und will dem Verschwinden der Stadt etwas entgegensetzen.
Es ist so, dass wir natürlich schauen, wo haben wir Möglichkeiten für Unternehmen, attraktiv zu sein. Und wir werden da jetzt einen ersten Test fahren, wo wir Flächen zur Verfügung stellen, wo diese Unternehmen sich ausprobieren können.
Das machen ja andere Städte auch. Gibt es da irgendwie so ein Ziel, was Ihnen durch den Kopf geht?
Es gibt was ganz Verrücktes, aber das ist aktuell in Planung mit einer kleinen Arbeitsgruppe, wo wir drüber sprechen. Da kann ich oder möchte ich das auch noch nicht bekannt geben. Das ist was völlig Verrücktes, aber das ist was, was Eisenhüttenstadt nach vorne bringen wird.
Auch auf Nachfrage verrät Bürgermeister Henkel nichts. Aber er glaubt an das Potenzial der Stadt. So gäbe es mittlerweile 17 Stadtführer, früher waren es nur 2. Das Zentrum ist als Planstadt gebaut, im sozialistischen, dem Klassizismus nachempfundenen Baustil. Es ist heute Deutschlands größtes Flächendenkmal. Die typischen Plattenbauten standen um die Planstadt herum. Dass die seit über 20 Jahren abgerissen werden, davon zeugen Wiesen und sandige Flächen zwischen den Wohnblöcken. Stanley Fools arbeitet an Ideen, um das Schrumpfen zu stoppen.
Wir würden ein Quartier nehmen, wir nennen es 6. WK Nord, am Wasser und würden einen Mix aus Wohnungszusammenlegung, neuen Wohnformen, WGs, altersgerechtes, barrierefreies Wohnen, junges Wohnen, Mehrgenerationenhäuser. Die Häuser könnten Energieerzeugung machen. Also wir würden versuchen, einen Baukasten zu entwickeln, dass ein erstes Quartier diese CO2-neutrale, sich selbstversorgende Stadt sein könnte.
Eisenhüttenstadt, die erste CO2-neutrale Stadt, das ist eine der Visionen. Schon jetzt wird nahezu die gesamte Stadt mit Abwärme aus dem Stahlwerk geheizt. Würde in Eisenhüttenstadt grüner Stahl produziert, wäre man diesem Ziel sehr nah.
So, liebe Eisenhüttenstädterinnen und Eisenhüttenstädter, liebe Gäste, liebe Künstlerinnen und Künstler, lieber Martin, wir stehen heute hier, also ich persönlich, mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Bürgermeister Marco Henkel eröffnet an diesem Tag die Platte Platte, ein Abschiedsfestival für den Zwölfgeschosser, eine Hommage an den Plattenbau.
Warum ein tränendes Auge? Es findet natürlich alles statt in einem Haus, was abgerissen wird. Und das ist das tränende Auge. Es ist ein Haus, was verschwindet. Es ist etwas, was Eisenhüttenstadt ausgemacht hat.
Das baugleiche Nachbarhaus verschwindet ebenso. Ein dritter Zwölfgeschosser auf der anderen Straßenseite ist vor wenigen Wochen abgerissen worden.
Ich möchte aber, dass das Positive überwiegt und danke allen, die hier sind und Martin, dir und deinen Künstlerinnen und Künstlern für das, was ihr geschaffen habt. Vielen lieben Dank.
Die Idee zu diesem Festival hatte Martin Maleschka. Er ist nach dem Architekturstudium in seine Heimatstadt zurückgekehrt und widmet sich nun künstlerisch der Baukultur der DDR und vor allem der Platte. Maleschka rief Künstler auf, für ein Wochenende in die leerstehende Platte zu kommen. Und er richtete damit, dass ein Dutzend Künstler die ersten beiden Etagen bespielen, aber sie rannten ihm die Bude ein.
Also alle 55 Wohnungen, die sind jetzt künstlerisch bespielt von ungefähr 60 Künstlerinnen und Künstlern. Und natürlich verschiedene Formate, ne? Also da geht es über Videografie, über Fotografie.
Bis unters Dach im 12. Stock feiern Künstler die Geschichte des Plattenbaus, verknüpft mit eigenen Erfahrungen in der Platte, Installationen, Fotos, Malerei.
Diese pinken Bahnen, die Studierenden von der Kunsthochschule Weißensee, 7 sind das, die haben sich hier so eine Minigolfbahn von der 12. bis zur, ich glaube, 5. ausgedacht. Mit Kernbohrung geht es auch durch die Decken durch. Du kannst dann eben aus solchen... Ich glaube, das sind so eine Heizrohre mit so einem Türklinken. Kannst du dann so ein Minigolf spielen?
Martin Maleschka hat in seiner Kindheit und Jugend in 3 verschiedenen Plattenbauwohnungen gelebt. Ach. Und alle 3 gibt es nicht mehr.
Was? Was? Wie bist du hier abgegangen? Hast du heute Nacht gemacht oder was? Echt?
Viele hier fragen sich, wie es sein kann, dass 1,5 Zugstunden von Berlin entfernt günstiger Wohnraum vernichtet wird. In einer Stadt, die noch... ein Krankenhaus hat ein Theater und einiges mehr. Im letzten Jahr konnten Menschen 4 Wochen kostenlos in Eisenhüttenstadt Probe wohnen. Medien berichteten weltweit. Es gab hunderte Bewerbungen, geblieben ist keiner.
Aus dem Schatten heraus sind Menschen hier geblieben. Das waren damals, im letzten Jahr waren es 2 Wohnungen. Und die beiden Personen, die das Probewohnen gemacht haben, sind nicht hier geblieben. Aber es hatte einen sehr, sehr großen PR-Effekt. Und die Stadtverwaltung geht so davon aus, dass so 8 bis 10 Mietverträge im Schatten, ne, im Windschatten des Probewohnens entstanden sind und Menschen hergezogen sind.
Auch in diesem Jahr stellen die beiden Wohnungsunternehmen der Stadt dafür 4 Wohnungen zur Verfügung. Wieder haben sich Hunderte beworben. Die Kandidaten sind ausgewählt. Im Mai geht es los. Und die Stadt hofft, dass vielleicht welche bleiben. Die Eisenhüttenstädter glauben fest an die Zukunft ihrer Stadt. Das war das Wochenendjournal von wegen Landflucht, ostdeutsche Orte mit Zukunft. Mein Name ist Thilo Schmidt und ich danke fürs Zuhören.